Alhamdulillah, alles wird gebührt Allah, dem Herrn der Welten, unserem Schöpfer. Alles wird gebührt Allah dafür, dass er uns zu Muslimen gemacht hat. Und noch einmal, alles wird gebührt Allah dafür, dass er uns zu Muslimen gemacht hat, dass er uns zu dieser großen, zu einem Teil dieser großen Familie gemacht hat. Und ich danke Allah, dass er uns die Kraft gegeben hat, heute herzukommen. Und ich bitte Allah darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr hinausgehen mit noch mehr Wissen, als wir in ihr hineingekommen sind. Denn er ist derjenige, der das imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, wenn wir uns hier auf die rechte Seite mal angucken, seht ihr hier etwas, was man auf Arabisch Minbar nennt. Also diese Redekanzel. Und diese Redekanzel, liebe Geschwister, am Freitag gibt es genau eine Person, die diese Redekanzel betreten darf. Am Freitag traut sich kein anderer Mensch, außer dem Prediger, dem Khatib, diese Redekanzel zu betreten, um die Freitagszeremonie zu halten. Heutzutage allerdings bietet gerade das Internet für jeden Menschen eine Redekanzel und stellt jedem Menschen eine Plattform zur Verfügung, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Leider ist diese Redekanzel, die vom Internet jedem Hund und Kunst zur Verfügung gestellt wird, nicht immer für jeden Menschen auch wirklich geeignet, der sie nutzt. Und dennoch wird sie von viel mehr Menschen genutzt als Leute, die sie eigentlich nutzen dürfen. Viele von denjenigen Menschen, die zu uns über das Internet sprechen, auch über Bücher sogar zum Teil, sie würden sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit solch eine Redekanzel zu betreten, zu besteigen. Aber im Internet, man kennt sich nicht, du siehst nicht den Referenten, und so kann jeder eigentlich sprechen und sagen, ohne gesehen zu werden. Und wenn man das sogar nicht mit Ton macht, dann kann man sich heute einen Namen geben und morgen einen anderen Namen geben. Manche zum Beispiel machen das auch ganz geschickt. Sie schmücken sich mit Namen anderer. Das heißt, es wirkt immer alles sehr überzeugend, wenn es irgendwo schwarz auf weiß steht. Es wirkt auch sehr überzeugend, wenn jemand eine Internetseite hat und Sachen schreibt. Und wenn er dann seine Worte schmückt mit ein paar Ayat aus dem Koran und ein paar Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder manche schmücken sich dadurch, dass sie in einem bestimmten Land gewesen sind, dass sie zum Beispiel in einer bestimmten Universität studiert haben oder an Sitzungen von einem berühmten, großen Gelehrten teilgenommen haben. Aber all dies, liebe Geschwister, was beweist das eigentlich? Das beweist nichts. Was wirklich beweist, sind die Taten der Person. Sie zeugen für das, was er wirklich im Herz trägt und für das, was er sich wirklich einsetzt. Sich zu schmücken, man schmückt sich nicht mit Taten anderer, nicht mit Namen anderer, sondern man schmückt sich mit den eigenen Taten, die man vollbringt. Und deswegen lautet das Thema heute, dieses Vortrages, komm runter von deinem hohen Ross. Komm runter von deinem hohen Ross bedeutet, anders ausgedrückt, nichts anderes, als dass man nicht überheblich sein soll. Denn manche Leute, sie haben sehr wenig Wissen, aber der Satan hat es geschafft, sie davon zu überzeugen, dass sie sehr viel wissen. Und das hat große und schwerwiegende Folgen mit sich. Und schon Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, ein Gelehrter des 5. Jahrhunderts, gestorben im Jahr 463, hat sich über diese Angelegenheit beschwert und hat gesagt, manche Leute, und das ist ein Gelehrter, ich betone noch einmal, ein Gelehrter des 5. Jahrhunderts, manche Leute, sie schreiben ein paar Bände über Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam und bezeichnen sich schon als Hadith-Gelehrt. Und deswegen überliefert er in eines seiner Bücher durch seine Überlieferungskette, durch seinen Isnad, bis Muhammad ibn Sahal ibn Askar, er sagte Folgendes: Ich war bei Al-Ma'mun in einer Sitzung. Al-Ma'mun war einer der Kalifen nach Harun al-Rashid, möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein. Und in der Sitzung, sagt der Überlieferer, stand ein Mann auf, der ein Tintenfass in der Hand hatte und hat den Kalifen angesprochen und hat zu ihm Folgendes gesagt: Sahibu hadithin munqata'in bih. Was so viel bedeutet wie jemand, der sich in Hadithen ein bisschen auskennt, aber bei ihm ist dann auch schon die Endstation. Das heißt, er hat ihn beleidigt und hat ihm vorgeworfen, dass er eine Niete ist oder dass er eigentlich keine große Ahnung hat von dieser Wissenschaft und sie auch nicht weitergibt. Und es endet bei ihm. Er kennt zwar ein paar Sachen, aber es endet bei ihm. Daraufhin hat der Ma'mun, dieser Kalif, zu ihm gesagt: Welche Hadithe kennst du zum Thema so und so? Und dann sagte der Mann gar nichts und er schwieg. Und dann sagte Al-Ma'mun: Mir hat Ibn Ulayya erzählt über so und so und über so und so und über so und so, dass er das und das gesagt hat. Ebenso hat mir der und der erzählt über den und den, über den und den, über den und den, dass er das und das gesagt hat. Und dann hat er ihm am Stück mehrere Überlieferungen auswendig aus dem FF vorgesagt und alle hat er überliefert mit seinem Sanat, mit seiner Überlieferungskette bis zu der Person, die das gesagt hat. Dann sagte der Ma'mun zu ihm: Und welche Hadith kennst du zum Thema so und so? Und wieder schwieg er. Daraufhin hat der Ma'mun wieder gesagt: Mir hat der erzählt über den und hat verschiedene Hadith wieder erzählt, alle aus dem FF, also alle auswendig, die er kannte und die er selbst überliefert. Dann hat Al-Ma'mun sich zu den Leuten gewandt und gesagt: Wisst ihr was? Manche Leute beschäftigen sich 3 Tage lang mit Hadithen und sagen dann von sich, dass sie sich mit Hadithen gut auskennen. Gebt ihnen lieber 3 Dirham. Diese Aussage von ihm, rahimahullah ta'ala, bedeutet ganz einfach Folgendes: Eine Person, die sich mit einem Thema wenig beschäftigt und dann schon in die Öffentlichkeit geht und die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen möchte, bezeugt von sich selbst, dass sie keine gute Absicht hat, denn wir können nur von den Taten eines Menschen ausgehen. Wir wissen nicht, was er in seinem Herzen verbirgt. Allerdings die Taten sind sozusagen oder die Körperteile, die man hat als Mensch, sie übersetzen das, was man im Herzen trägt. In der Regel handelt man gemäß seiner eigenen Überzeugung. Und solch eine Person, sie will eigentlich nicht Allahs Wohlgefallen, sondern sie möchte weltliche Ziele erlangen und sie möchte das Publikum auf sich ziehen. Und deswegen hat er gesagt: Wenn das der Fall ist, dann gebt ihr lieber 3 Euro. 3 Dirham, eine Währung von früher. Gebt ihm lieber 3 Euro, weil dann ist er zufrieden, dann hat er eh das bekommen, was er eigentlich haben möchte. Und viele von uns sind naiv. Sie hören im Internet ein paar Unterrichte an von einer Person und sie schmückt das auch mit Hadithen und weiß nicht was. Und ganz toll ist es natürlich, wenn dann die Person auch noch Namen erwähnt, die keiner kennt. Und er sagt dann, der Gelehrte so und so, das muss man kennen. Wenn man das nicht kennt, dann hat man eigentlich keine Ahnung. Oder er zählt dir ein paar Bücher auf und sagt, die Bücher so und so, das sind Standardwerke auf diesem Gebiet. Und natürlich, wenn du als Zuhörer zuhörst, du weißt noch weniger als er weiß, aber der Redner weiß eigentlich nicht mehr als die Namen, die er erzählt hat. Vielmehr steckt auch nicht dahinter. Und schon wird er bezeichnet als ein Sheikh. Noch einmal erinnern daran, Al-Baghdadi hat sich darüber beschwert, dass jemand ein paar Bände über Hadithen geschrieben hat und sich als Gelehrter bezeichnet. Und heutzutage gibt es Leute, die halten ein paar Unterrichte und sie werden schon als Gelehrte bezeichnet. Ebenso berichtet der Imam, rahimahullah, übrigens einer der wichtigsten und zentralen Figuren der Hadith-Wissenschaft, Al-Baghdadi meine ich damit, er berichtet über seinen Isnad, bis eine Person namens Ahmed ibn al-Abbas al-Nasa'i, rahimahullah, er fragte Imam Ahmed, Imam Ahmed ist Imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, der Imam des berühmten Madhab. Er sagte zu ihm, Imam, was hältst du von einer Person, die 100.000 Hadithe auswendig kennt? Hältst du ihn für jemanden, der sich den Hadithen gut auskennt? Der Imam sagte, nein. Dann sagt er, und was hältst du von 200.000 Hadithen? Er sagte, nein. Dann sagt er, was hältst du von 300.000 Hadithen? Dann macht er ein Zeichen. Das heißt also, ab 300.000 Hadithen war er der Ansicht, dass man sagen kann, die Person langsam kennt sich aus. Und manche Leute, liebe Geschwister, heutzutage, sie geben Fatwa, das heißt, sie geben ein religiöses Urteil ab in Bezug auf Themen und sagen, das ist halal, erlaubt, und das ist haram, verboten. Und andere Personen könnten dieses Urteil niemals fällen, obwohl sie viel mehr Wissen haben, aber sie sind viel gottesfürchtiger. Und sie könnten dieses Urteil nicht, sie können diese Verantwortung nicht übernehmen, deswegen halten sie sich zurück. Aber nur derjenige, der wenig Gottesfurcht hat, gibt einfach so Antworten an die Leute in Bezug auf Themen, für die man normalerweise ein Ijtihad machen muss. Und manchmal Themen, die eine einzelne Person gar nicht eigentlich darüber urteilen kann. Manche Leute zum Beispiel, die sagen, wenn sie hören, manche Gelehrte haben das und das verboten im Islam, dann sagen sie, also diese Leute, von denen ich rede, sind Leute, sind Anfänger. Ja. Die haben ein bisschen was gelesen, aber das meiste haben sie nicht gelesen. Dann sagen sie, dafür gibt es aber keinen Beweis. Und das ist, und für eine andere Eigenheit, das gibt keinen Hadith, der das verbietet. Es gibt keine Ayah, die das verbietet. Ich kenne keinen Beweis, der das verbietet. Wer bist du, dass du diesen Beweis überhaupt kennen musst? Wer bist du, dass du überhaupt sagen kannst, ich kenne keinen Beweis, der das verbietet, Klammer auf, deswegen ist es erlaubt, Klammer zu. Manche Leute denken, wenn sie sagen, es gibt keinen Beweis, der dieses Thema so und so verbietet, sie meinen damit, es gibt keine Eier, die sagt, das und das ist verboten. Oder sie meinen, es gibt keinen Hadith, der besagt, das und das ist verboten. Weil sie wollen etwas haben in ihrer eigenen Sprache. Ich meine nicht die Sprache, sondern ich meine ihre eigene Ausdrucksweise. Zum Beispiel gibt es manche Leute, die sagen, sie nehmen es anderen übel, wenn sie den Koran auf den Boden legen, als haram bezeichnen. Dann sagen sie, es gibt keinen Beweis dafür. Es gibt keinen Beweis dafür, dass man den Koran nicht auf den Boden legen darf. Oder es gibt keinen Beweis dafür, dass es besser ist, dass man seine Füße nicht Richtung Qibla strecken darf oder soll. Und es gibt keinen Beweis dafür, dass man nicht Istijmar machen darf mit Büchern, mit Religionsbüchern. Istijmar ist, wenn man sich nach der Toilette reinigt. Weil ihr wisst, man darf das machen mit Papier, aber man macht das nicht mit Papier, auf dem religiöse Sachen stehen. Manche sagen, es gibt keinen Beweis, es gibt keinen Beweis, es gibt keinen Beweis. Nur weil du den Beweis nicht kennst, heißt es nicht, dass es keinen gibt. Und außerdem, wenn jemand so etwas sagt, es gibt keinen Beweis für das und das und das, dann muss man ihm folgende Frage stellen. Hast du diejenigen Texte, die regeln religiösen Texte, alle gelesen, die rechtliche Bestimmungen beinhalten, sodass du solch eine Aussage tätigen kannst überhaupt? Bist du jeder Überlieferung nachgegangen, die Gelehrten zusammengetragen haben, extra, damit man nicht überall suchen muss? Und hast du jeden Text in die Überlieferung verinnerlicht, um sagen zu können, es gibt darüber keinen Beweis? Deswegen sag nicht, grundsätzlich ist doch alles erlaubt. Du kannst ja sagen, grundsätzlich in weltlichen Dingen ist ja alles halal, dass es einen Beweis dafür gibt, dass es verboten ist. Dieser Grundsatz stimmt, nur dieser Grundsatz ist nicht für dich und mich. Dieser Grundsatz ist für die Gelehrten.
Du kannst doch nicht sagen, weil ich keinen Beweis kenne, gilt er für mich als erlaubt. Gilt die Sache für mich als erlaubt. Das ist doch Quatsch. Deine Aussage hat doch gar keinen Wert, wenn du nicht mal gesucht hast. Sondern das ist eine Sache, die die Mujtahid-Gelehrten als Basis verwenden, wenn sie ihr Urteil fällen. Ja. Das ist aber keine Sache, die jeder Mensch einfach so anwenden darf, wie er möchte. Als Vergleich, damit man versteht, was Imam Ahmad da gesagt hat, rahimahullah, er sagt, erst ab 300.000 kann man sagen, er kennt sich aus. Eine Version, die ich habe, das Sahih Bukhari, besteht aus 5 Bänden. 5 Bände und insgesamt al-Bukhari hat ja circa 2.500 Hadith ohne die Wiederholungen. Wofür brauchst du jetzt, um auf 100.000 zu kommen? Bei 2.500. Mit 5 mal so viel, mit 25 Bänden, wärst du bei 10.000. Mit 50 Bänden, wärst du bei 100.000. Hadith. Damit man sich mal vorstellt, was das für gigantische Mengen sind, die die Gelehrten damals, diejenigen, die wir als Imame bezeichnen, heutzutage Imam hat natürlich nicht mehr die Bedeutung, wie sie früher gehabt hat, aber das sind die Leute, die früher als Imame und als Hafe bezeichnet haben. Und Hafe bedeutet also nicht hier jemand, der den Koran auswendig kann, das ist eine Kleinigkeit, sondern jemand, der noch ein bisschen mehr kann als das. Laut Imam al-Razi, rahimahullah ta'ala, kannte Imam Ahmed 1.000.000 Hadithe auswendig. Und er hat das so ausgedrückt, hat gesagt, 1.000 mal 1.000, weil die Zahl Millionen gab es nicht. Also der Ausdruck, den gab es nicht im Arabischen, das ist eingekürzt worden. Heutzutage, ja, aber sagen auch 1.000.000, im Arabischen 1.000.000 zu sagen, aber die Zahl ist kein arabisches Wort. So. Und was ist damit aber natürlich gemeint, damit wir nicht jetzt denken, ja, wo sind die ganzen Hadithe hingegangen, die wir gehabt haben? Nee, gemeint ist hier mit Hadith, liebe Geschwister, jede Aussage, die dem Propheten Sallallahu Alaihi zugeschrieben wird, das nennt man mal vor, oder die einem Sahabi zugeschrieben wird, nennt man mal hoch, oder auch etwas, was jemand anderem zugeschrieben wird, einem Tabi'i, abwärts, einem Maqtu'. Und Hauptsache, es wird ihm zugeschrieben mit einer Überlieferungskette. Du sagst, du weißt, wer das erzählt hat, bis zu der Person. Und egal, ob das authentisch ist oder nicht, spielt auch keine Rolle, weil das ist wichtig. Du musst ja wissen, was authentisch ist und was nicht authentisch ist. Der Hadith musst du kennen, auch wenn du weißt, dass er nicht authentisch ist, ist es trotzdem ein Nutzen zu wissen, dass er nicht authentisch ist. Und das ist hiermit gemeint. Jede Aussage, die man mit einem Sanad zuschreiben kann, ist hiermit gemeint, weil nicht, dass jemand sagt, die sind einige Hadithe verloren oder sowas ähnliches. Das entspricht nicht der Wahrheit. Und Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, ein Zeitgenosse von Imam Ahmed, er ist gestorben im Jahr 233, rahimahullah, hat gesagt, ich habe selbst mit meiner Hand 1.000.000 Hadithe aufgeschrieben. Wisst ihr, wenn man solche gigantischen Zahlen hört, und dann weiß man, die Person hat sich wirklich beschäftigt und sie weiß, was es wirklich gibt. Und wenn sie etwas sagt, ich kenne kein Hadith zum Thema so und so, dann kann man sagen, okay, der hat wohl die meisten Hadithe abgedeckt. Ja? Aber wenn jemand nicht einmal die 40 Nawawi-Hadithe auswendig kann und erzählt dann irgendwas von, ich kenne keinen Beweis für das und das und meint, seine Aussage wäre ein Argument, ein Hujja, dann ist natürlich ein bisschen lächerlich. Und ebenso, wenn ihr einen Hadith habt und da gibt es verschiedene Überlieferungsketten dazu, dann ist jede einzelne Version gilt als extra Hadith. Das war, liebe Geschwister, natürlich zur Zeit dieser edlen Gelehrten. Heutzutage, nicht dass du heutzutage sagst, es gibt keine Gelehrten mehr. Nein, der Begriff Gelehrt ist relativ. Nur, wir müssen wissen, dass es geht darum, den Wert schätzen zu lernen, derjenigen, die uns im Guten vorausgegangen sind, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und auch Abu Bakr ibn Abi Shayba, rahimahullah ta'ala, hat etwas Ähnliches gesagt. Wenn man nicht so und so viel zigtausend Hadithe geschrieben hat, dann kennt man sich eigentlich überhaupt nicht aus. Und obwohl manche Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, obwohl manche sehr wenig Wissen haben, haben sie trotzdem sehr viel Überheblichkeit in ihren Herzen. Und diese Überheblichkeit führt dazu, dass sie die Gelehrten nicht respektieren. Und Es mag sogar sein, dass sie viel Wissen haben, allerdings, egal wie viel Wissen sie sich angeeignet haben, es gibt einen Teil des Wissens, das sie nicht gelernt haben, nicht verinnerlicht haben, das ist nämlich der Anstand. Denn der Anstand, liebe Geschwister, ist ein Teil des Wissens. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ja seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Koran als jemanden bezeichnet, der einen großartigen Charakter hat. Und das ist Teil des Korans. Und der Koran ist das Wissen schlechthin. Wenn jemand nach Wissen strebt, dann sollte er das beste Benehmen haben. Und er sollte die beste Orientierung haben. Und er sollte auch die klarsten Gedanken haben. Denn stellt euch vor, jemand beschäftigt sich mit den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und er bekommt immer wieder gesagt, der Gesandte Allahs hat das gesagt, hat das gemacht, hat das gesagt, hat sich so verhalten, hat das also sich so genommen und so weiter und so fort. Das muss ja eine Wirkung auf den Menschen haben, auf den Charakter des Menschen haben. Weil es ist so, als würde er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die ganze Zeit zusammen sein, indem er seine Worte liest. Ja, und Allah sagte im Koran, erinnere, denn die Erinnerung hilft den Gläubigen. Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, berichtet ebenfalls Folgendes mit seinem Isnad bis Malik ibn Anas, rahimahullah. Malik ibn Anas, gemeint ist der Imam des berühmten Madhab, gestorben im Jahr 179, rahimahullah, dass er Folgendes berichtet über Imam Zuhri, rahimahullah. Er sagte, dass Imam Zuhri Folgendes gesagt hat. Allah hat durch dieses Wissen seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam erzogen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit diesem Wissen seine Gemeinde erzogen. Dieses Wissen ist Allahs anvertrautes Gut an seinen Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Er sollte es genauso weitergeben, wie er es bekommen hat. Wer also etwas vom Wissen erfährt, soll ihm größte Aufmerksamkeit schenken und es zu einem Argument zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala machen. Das bedeutet, dass die Umsetzung oder eine andere Ausdrucksweise des Hadithes, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Das heißt, der Koran ist entweder ein Argument für dich oder gegen dich am nächsten Tag. Das heißt, egal was du weißt, was du lernst, das ist verboten, das ist erlaubt, das ist verboten, das ist erlaubt. Wenn du es umsetzt, ist es gut für dich. Da kannst du am nächsten Tag sagen, kannst du das als Argument für dich werfen. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann wird es ein Argument gegen dich sein. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, ein Gelehrter des 2. Jahrhunderts, gestorben im Jahr 198, er sagte Folgendes. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ist der große Maßstab. Du kannst deinen Charakter, deinen Lebenslauf und deine Rechtsleitung an ihm messen. Was davon mit ihm übereinstimmt, ist gut. Und was nicht übereinstimmt, ist falsch. Und Ibn Mubarak, rahimahullah, ein Zeitgenosse des Imam Malik, gestorben 181, er sagte Folgendes. Makhlad ibn Hussein sagte zu mir, wir brauchen guten Charakter, wir brauchen guten Anstand mehr als viel Wissen über Hadith. Und Abu Zakaria al-Ambari, ein Gelehrter des 4. Jahrhunderts, gestorben 344, sagte Folgendes, Gleichnis, Wissen ohne Anstand ist wie Feuer ohne Brennholz. Wissen ohne Anstand ist wie Feuer ohne Brennholz. Anstand ohne Wissen ist wie eine Seele ohne Körper. Anstand ohne Wissen ist wie eine Seele ohne Körper. Und dann sagt er, ich habe das Wissen nur mit Feuer verglichen, weil uns über Sufyan ibn Uyayna überliefert worden ist, dass er sagte, ich habe nichts mit größerer Ähnlichkeit als Feuer gesehen, als das Wissen. Wir nehmen davon, es wird aber davon nicht weniger. Es wird nicht weniger. Noch einmal verinnerlichen wir diese Aussage. Wissen ohne Anstand ist wie Feuer ohne Brennholz. Gemeint ist Feuer, dem du kein Brennholz nachschiebst, das geht aus. Und ebenso bringt es nicht, dass du Wissen hast, aber keinen guten Charakter. Denn dadurch schreckst du die Menschen nur ab. Denn durch das Wissen erwächst du Aufmerksamkeit, die Leute wollen zu dir, die wollen was von dir lernen, aber dann sehen sie deinen Charakter und dann gehen sie weg und haben sie einen schlechteren Eindruck an sich, als sie vorher gehabt haben. Und Anstand ohne Wissen ist wie eine Seele ohne Körper. Wenn jemand anständig ist, aber er hat kein Wissen, er weiß eigentlich nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm möchte, er weiß nicht, was ist halal, was ist haram, dann nützt ihm das genauso wenig wie eine Seele, die keinen Körper hat. Weil wenn ein Mensch seine Seele so ist, ohne Körper, ist er tot. Oder er schläft. Ja. Auf jeden Fall ist er nicht im vollen Besitz seiner geistigen Kraft. Und dann kommt das Beste an dieser Erzählung. Er sagte, ich habe das Wissen nur mit Feuer verglichen. Ich habe das Gleichnis nur aufgestellt, Feuer mit Wissen, weil Sufyan ibn Uyayna Folgendes gesagt hat. Ich habe nicht gefunden in der Natur, in der Schöpfung Allahs, was ähnlicher als Wissen ist als Feuer. Weil egal wie viel du vom Wissen nimmst oder vom Feuer du nimmst, es wird nicht weniger. Und das gemeint ist, ein Feuer, das brennt und du hältst dein Papier rein, dann brennt dein Papier ebenfalls und das Feuer bleibt so nichts. Und ebenso das Wissen, liebe Geschwister, egal wie viel du davon nimmst, es wird nie weniger. Warum habe ich gesagt, das ist das Beste an der Erzählung? Wenn ihr müsst euch mal vorstellen, er hat, rahimahullah ta'ala, sogar darauf geachtet, bei seinem Gleichnis kein neues Gleichnis zu erwähnen, das nicht bereits jemand vor ihm schon geprägt hat. Und das ist genau das, was wirklich als Salaf bedeutet. Salaf auf Arabisch, das Verb Salafa bedeutet vorausgehen. Und jemand, der As-Salaf wirklich folgt, den ersten Generationen der Muslime, im Wesentlichen die Generation des Propheten und der Sahaba, die Tabi'un und die danach, wer diesen Leuten wirklich folgt, fügt niemals etwas Neues in die Religion ein. Und egal, was er sagt über Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, dass es jemanden von den rechtschaffenen, vorausgegangenen Menschen gegeben hat, der das auch schon gesagt hat. Und er ist nicht derjenige, der irgendetwas Neues erfindet. In keiner Sache. Das bedeutet wirklich, As-Salaf, As-Salih zu folgen. Und deswegen die Quintessenz des Ganzen, die Zusammenfassung des Ganzen ist, liebe Geschwister, dass Arroganz zieht sich nicht für jemanden, der nach religiösem Wissen strebt. Dass man zum Beispiel darauf beharrt, dass das, was man gelernt hat, richtig ist und was andere gelernt haben, falsch ist. Oder Unhöflichkeit, besonders wenn man sich mit einem Gelehrten unterhält, zieht sich überhaupt nicht. Oder wenn du jemanden triffst, von dem du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn durch eine Gunst begünstigt hat, irgendeine Ni'mah, wie zum Beispiel den Koran oder etwas anderes, dass du diese Person schlecht behandelst und dich unhöflich ihm gegenüber benimmst. Respektiere ihn für das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm geschenkt hat. Und wenn man einem Gelehrten eine Frage stellt, und das ist natürlich ein Thema für sich, allerdings möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dann stellt man ihm die Frage und nimmt die Antwort und diskutiert nicht darüber. Oder stellt in Frage, was er gesagt hat. Besonders nicht vor ihm. Oder fragt ihn, bist du sicher? Bist du sicher in deiner Antwort, dass das wirklich so ist? Ungeduld ebenfalls. Und gemeint ist Ungeduld im Streben nach Wissen. Das lässt sich nicht vereinen, liebe Geschwister, mit dem Streben nach Wissen. Weil Wissen kann man nicht aneignen. Wissen kann man sich nicht aneignen an einem Tag oder an einem Seminar oder durch ein Buch oder durch einen Unterricht. Das ist alles Illusion. Wissen eignet man sich häppchenweise über eine lange Zeit hinweg an. Das ist genauso, wie wenn du versuchst, den höchsten Berg der Welt zu besteigen, obwohl du keine Erfahrung hast mit Bergsteigen. Du kannst es machen, aber am Ende wirst du drauf geben. Ebenso Unverschämtheit. Hat man, das ist auch, was man bei manchen Geschwistern sieht, ein wirklicher Extremismus im wahrsten Sinne des Wortes. Der eine hat bei dem Lehrer so und so gelernt und deswegen ist alles, was er sagt, richtig. Und wenn er von seinem Lehrer hört, die richtigere Ansicht in der Angelegenheit ist dies und das, dann glaubt er, dass das ewige, gültige Urteil ist. Als wäre es vom Himmel herabgekommen. Und wenn er dann jemanden sieht, der einer anderen Ansicht folgt, dann denkt er, er folgt einer Ansicht, die nicht richtig ist. Und sein Lehrer auch kennt sich eigentlich nicht so gut aus, weil er hat eine andere Ansicht gefolgt. Überheblichkeit ebenfalls, liebe Geschwister, zu denken, dass man gelehrt ist, nur weil man ein paar Sachen auswendig gelernt hat. Und dazu möchte ich sagen, liebe Geschwister, da kann man manchmal einen Test machen. Weil ich sage euch ganz ehrlich, wenn jemand von euch eingeladen wird zu einem Vortrag und man sagt ihm, bereite ein Thema vor zu dem Thema sonst. Da kannst du, und du hast einen Monat Zeit, kannst du recherchieren und lesen und diskutieren mit den Leuten und gucken und lesen und fragen, gerne fragen. Und im Endeffekt schreibst du dir was Schönes zusammen. Wenn du ganz fleißig bist, dann lernst du es auch noch auswendig und dann setzt du dich an den besagten Tag hin und erzählst etwas. Und die Leute sind beeindruckt. Weil die Leute sagen sich, MashaAllah, der hat ja viel Wissen. Jetzt kannst du, wenn du, das ist keine Aufforderung zur Umsetzung, aber das ist nur ein theoretisches Gedankengut. Jetzt stellt euch vor, dass ihr mal theoretisch testen sollt, wie gesagt, macht es nicht. Ist eine Woche später oder einen Monat später oder ein Jahr später den Referenten nochmal darauf ansprechen, auf was er gesagt hat. Ob er dann immer noch das weiß, was er eigentlich gesagt hat. Oder ob er das schon längst vergessen hat. Weil es ist einfach, das ins Kurzzeitgedächtnis reinzukriegen und was zu erzählen. Das ist gar kein Problem. Den Koran auswendig zu lernen, liebe Geschwister, ist überhaupt kein Problem. Das ist ganz einfach. Das könnt ihr, also, das eine halbe Seite, wer geübt ist, Entschuldigung, eine Seite, wer geübt ist, braucht vielleicht 20 Minuten dafür. Ist ja fertig. Machst du 20 Minuten mal 600, kannst du dir ausrechnen, das sind wenige Tage, das ist nicht viel. Aber der Punkt ist nicht das. Das hört ja irgendwann auf. Du lernst den Koran auswendig, vielleicht in zwei Jahren, ein Jahr, wenn du schnell bist. Aber was ist danach? Danach geht's los. Danach beginnt das Wiederholen. Und das Wiederholen, könnt ihr euch denken, hört nie auf. Außer mit dem Tod. Aber das Auswendiglernen war begrenzt, ein Jahr, zwei Jahre. Aber das Wiederholen geht immer, immer weiter, bis man gestorben ist. Wer vorher aufhört, hat verloren, weil dann hat er umsonst auswendig gelernt. Und genauso ist es mit den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was meint ihr, wie es ist, wenn man etwas lernt? Nur die 40 Nawawi-Hadithe. Lernt sie mal und wiederholt sie regelmäßig. Und guckt mal, wie anstrengend das ist. Dann werdet ihr die Gelehrten, die das auswendig können und noch mit ein paar Nullen dazu, wirklich respektieren. Weil ihr sagt, Allahu khairan, wa barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Für eure Anwesenheit. Möge Allah euch segnen für eure Anwesenheit und uns allen unsere Sünden vergeben und uns über Allah subhanahu wa ta'ala erhöhen und uns ins Paradies eingehen lassen, ohne dass wir zur Rechenschaft gezogen werden dafür und ohne dass wir bestraft werden, denn er ist derjenige, der jetzt imstande ist und er ist derjenige, den wir darum bitten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.